Willkommen zum Küstentalk, dem Podcast der IG Metall Küste.
Der erste Podcast 2026 und direkt zu einem harten Thema Krieg und Frieden. Wie stehen Gewerkschaften dazu? Ich habe einen interessanten Kollegen aus unserer Grundsatzabteilung mit am Tisch gehabt, Benjamin Hoff. Wir haben uns, ich glaube, letzte Woche kennengelernt und sind jetzt hier in die Diskussion gegangen, weil es wirklich spannend war, wirklich mal diesen Raum zu öffnen. Ich weiß, das ist ganz schwierig für Gewerkschafter und Gewerkschafter. Viele sind da hin und her gerissen, ich inklusive. Hört mal rein. Ich finde, am Ende des Tages ist es uns gelungen, diese Zerrissenheit, aber auch ein paar Antworten, ein paar Klarheiten, ein paar Fragen mit einzubringen. Ja, hört rein und ich würde mich freuen, wenn ihr eine Meinung da lasst. Viel Spaß. Neues Jahr und die Wünsche, die man ja manchmal zum neuen Jahr hat, dass die Probleme des alten Jahres sich in Luft aufgelöst haben und man neu starten kann, die haben sich ja leider nicht bewahrheitet. Wir haben viele Probleme, die im letzten Jahr sich abgezeichnet haben und die jetzt ja direkt wieder auf die Tagesordnung gekommen sind. Und eins ist natürlich das Vorgehen, ich glaube, völkerrechtlich nicht nur komplex, wie manche in der Republik sagen, sondern eher sozusagen total falsch und ein Bruch des Völkerrechts, was wir mit Amerika und Venezuela erlebt haben. Und die große Frage, wie Frieden in der Welt gesichert werden kann, wird uns auch in diesem Jahr doch weiter beschäftigen. Und wir haben zum Beginn des Jahres eine große Veranstaltung der IG Metall Küste, wo wir immer zusammenkommen mit allen politisch Beschäftigten. Heute haben wir uns die Aufgabe gegeben, genau darüber zu reden, nämlich über, wie geht die IG Metall, wie gehen Gewerkschaften, wie gehen wir als Gesellschaft mit Krieg und Frieden um, was hat sich da geändert, wie müssen wir uns positionieren, was müssen wir aushalten. Und ich bin froh, dass ich mit Benjamin Emanuel Hoff, einen Kollegen aus Frankfurt, aus der, zum Grundsatzreferat, kann man sagen, Leiter des Ressorts Grundsatzfragen, hier einen Diskutanten gefunden haben, mit dem wir uns mal austauschen können, um ein bisschen auch den Hörerinnen und Hörern ein Gefühl zu geben, was diskutiert die IG Metall. Und Emanuel, Benjamin, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, bei dir im Podcast zu sein.
Ja, er lächelt noch so ein bisschen, weil er nicht ganz genau weiß, wo es hier hingeht. Aber ich will es einmal einen Disclaimer machen. Es ist ein unheimlich schwieriges Thema. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, weil ich sage mal, in so einer Tarifrunde ist es relativ einfach. Ne? Die einen sagen, lass uns 6% fordern, die anderen sagen 8. Und dann kommt irgendein Kluger daher und sagt, ey, 7 ist auch eine gute Idee. Und dann sagen die einen, oh, ein bisschen viel, die anderen sagen ein bisschen wenig. Und dann machen wir das. Bei Krieg und Frieden, Frage von Rüstung, die Frage, wie stellen wir uns auf, wie können wir uns da positionieren, ist so eine Einfachheit. Man trifft sich in der Mitte nicht ganz so einfach. Und von daher, wer Anmerkungen hat, gerne uns schreiben. Wir nehmen das alles sehr ernst, aber ich glaube, wir müssen schon auch Raum schaffen, diese Diskussion zu führen. Das haben wir hier heute mit allen Hauptamtlichen, wir haben es in vielen Geschäftsstellen auch, weil von alleine löst sich das eben nicht. Und viele wollen auch drüber reden, da müssen wir Raum schaffen. Aber Benjamin, sag mal, wie war eigentlich dein 22. Februar 2022? Weißt du noch, wo du warst, wie die Ukraine überfallen worden ist und dieses Thema von Frieden ganz abstrakt auf einmal ganz stark auch Teil deiner, unserer Wirklichkeit wurde? Wo warst du da?
Ich habe ja zu der Zeit in Thüringen im Bereich der Landesregierung gearbeitet und insofern war uns klar, also erstens, wir waren genauso entsetzt wie der große Teil der bundesdeutschen Bevölkerung, der sich nicht vorstellen konnte, dass am Beginn des 21. Jahrhunderts ein Angriffskrieg in dieser Form nochmal stattfindet in Europa. Aber für mich war, wie für die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich damals zusammengearbeitet hatte, klar, dass mit diesem Krieg und in einer Situation, in der wir gehofft haben, was sich ja noch umgesetzt hat, dass eben ein schneller Sieg Putins nicht stattfindet, sondern die Ukraine in der Möglichkeit ist, sich dieses Angriffskriegs zu erwehren.
Das war für dich schon klar oder war das deine Hoffnung?
Das war unsere Hoffnung. Aber wenn das passiert, dann werden wir mit einer großen Flüchtlingssituation konfrontiert sein. Und insofern war für uns quasi Corona erfahrene Menschen auch vor dem Hintergrund der Flüchtlingszuwanderung der Jahre 15, 16, klar, wir müssen uns hier auf eine große Zuwanderungswelle einstellen. Und dem haben wir versucht, schon Rechnung zu tragen. Hatten manche Hoffnung, wie uns das gelingt. Das hat sich dann nicht umgesetzt. Aber das war vor allem klar, dass es vor allem eben für uns in Deutschland erstmal auch mit Fragen von Zuwanderung verbunden sein wird.
Und in deinem familiären Umfeld, wie muss man sich das vorstellen? Was hast du zu Hause am Küchentisch diskutiert und nicht nur in der Staatskanzlei mit der großen Linie, sondern ganz direkt? Ich bin ja hier persönlich.
Drei Söhne, drei eigene, die eben damals noch entsprechend jünger waren. Das heißt also so 13, 11 und 7. Die haben einfach Angst gehabt. So, diese Bilder, Panzer, Rollen etc., das hat eine große Angst gemacht. Und den Kindern diese Angst zu nehmen und gleichzeitig sich einzugestehen, dass man selber Angst hat und dass man sich auch die Frage stellt als Vater, mit dir ja vielleicht auch biografisch ähnlich gehen, in welche Welt setzen wir eigentlich unsere eigenen Kinder, die Kinder von Freunden etc. und was können wir tun? Das war, glaube ich, so ein Punkt. Und ich habe daraus aber ein Thema, das uns dann heute auch in dem Gespräch ja nochmal weiter beschäftigt, für mich nochmal klarer gemacht, dass so ein Begriff von solidarischem Sicherheitsverständnis etwas ist, was ich eben nicht nur meinen Kindern vermitteln will, was sich eben auch in diesem Thema Zuwanderung etc. abbildet, sondern was ja dann letztlich auch nochmal dazu führt, dass man sich selber die Frage stellt, was sind eigentlich so Grundwerte, an denen ich mich festhalten kann in unsicheren Zeiten, die so einen Ankerpunkt eben bilden.
Lass uns vielleicht noch einen Schritt dazwischen machen, weil ich glaube ja mit dem Ukraine-Krieg und diesem fürchterlichen Überfall ist ja einmal das eingetreten, dass Russland das ist. Ich glaube, das ist schon eine ganz andere Erfahrung und Wahrnehmung, gerade in Deutschland oder in Europa, als wenn der Krieg, den es ja in der ganzen Welt ständig irgendwo gab. Aber das ist schon auch eine Veränderung. Und da ist uns das nochmal sehr deutlich geworden, diese Begrifflichkeit, zweieinhalb Stunden von uns entfernt. Aber Krieg ist ja nicht nur Ukraine und es ist ja nicht nur die fürchterliche Auseinandersetzung Gaza-Israel mit Hamas-Terroranschlag und Geiseln und auf der anderen Seite fürchterliches Vorgehen sozusagen von Israel gegenüber den Menschen im Gazastreifen. Es ist ja auch mehr. Das heißt, du hast ja gesagt, wir vergessen das manchmal ganz oft. Wir haben ja auch Millionen von Menschen, die vor Krieg und Terror sozusagen flüchten müssen.
Genau. Also dazu vielleicht noch ein Punkt, weil du das angesprochen hast, auch nochmal, woran dachte man 2022? Es gibt ja so Sätze, die kommen uns leicht über die Lippen. Und in der Corona-Pandemie ist zum Beispiel vielfach gesagt worden, es ist die erste große Krise in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg und der erste scharfe Einbruch. Und da haben viele Ostdeutsche gesagt, nee, ganz ehrlich, das trifft nicht ganz zu. Also wir haben die friedliche Revolution 89-90 und all das, was mit dieser Veränderung passiert ist, das war für uns schon ein scharfer Einschnitt. Und auf diese Erfahrungen kommt die Pandemie obendrauf. Und wir sagen eben ganz oft, dass der Ukraine-Krieg der erste Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ist. Wir vergessen aber, dass es die Jugoslawien-Kriege gegeben hat im Balkan und ein großer Teil unserer eigenen IG Metall-Beschäftigten und deren Familien, aber auch Freunde von mir, sind aus früheren Ländern, die damals Jugoslawien
bilden. Ich bin als Kind noch nach Jugoslawien gefahren. So. Meine Tochter wüsste gar nicht mehr, was Jugoslawien ist.
Die sind geflüchtet wegen des Krieges. Und daran, glaube ich, sich auch zu erinnern und zu sagen, auch bis dorthin sind es nicht mehr als 2 Stunden. Podgorica, Hauptstadt von Montenegro, das sind alles Orte, die nah bei uns dran sind. Und diese Konflikte wirken ja auch bis heute so. Und insofern, wir dürfen Kriege nicht vergessen, die stattgefunden haben, aber auch die weltweit stattfinden. In Sudan ist eine der größten humanitären Katastrophen, die gerade stattfindet, ohne dass wir in Deutschland darüber relevant sprechen. Und 120 Millionen Menschen, du hast es gesagt, sind weltweit auf der Flucht. Jedes 6. Kind, das weltweit geboren wird, wächst in einem Konfliktgebiet auf. Und das alles führt dazu, dass es so ein Gefühl von Menschen gibt, wir leben in einer unfassbar unsicher gewordenen Welt. Wir neigen häufig dazu, die Vergangenheit uns als eine Vergangenheit schön zu reden, die nie so schön war, wie wir sie rückblickend betrachten. Aber dass es objektiv eine große Unsicherheit gibt, das ist so und das wirkt gesellschaftlich. Und da unterscheiden wir uns als IG Metall nicht von dem Rest der Welt außerhalb der IG Metall in Deutschland. Aber das hat natürlich auch Wirkung auf die Beschäftigten in unseren Branchen, auf unsere eigenen Mitglieder, die Hauptamtlichen, die Ehrenamtlichen etc.
Das heißt ja auch in der Frage, 120 Millionen Menschen sind auf der Flucht, Aber sie sind auf der Flucht, weil ja auch diese Welt in Unordnung gekommen ist. Ne? Also wir haben die Konflikte, die wir gerade schon benannt haben. Da gibt es ja leider noch viel, viel mehr.
Die vor Klimakatastrophen flüchten müssen, etc.
Diese Gewalt im sozusagen Land sozusagen fliehen. Wir hatten ja auch einen Friedensforscher mal im Beirat der IG Metall, der auch nochmal dargestellt hat, gesagt, leider ist es so, dass gerade mal 20% aller kriegerischen Konflikte, wenn überhaupt mit einem Frieden oder mit einem Waffenstillstand gelöst werden. Viele schlafen einfach ein, weil die Leute sozusagen nicht mehr in der Lage waren oder müde geworden sind, den Konflikt zu führen. Das heißt sozusagen, diese Konflikte sind nochmal sehr deutlicher geworden und Ukraine, Russland hat einfach nochmal die Bedeutung nach oben geschoben. Die Auseinandersetzungen waren schon da, aber
ich will einen Punkt ansprechen, weil ich den ganz wichtig finde. Du hast vorhin über Tarifverhandlungen gesprochen, du hast jetzt eben über Friedensverhandlungen gesprochen. In der einen wie in der anderen Verhandlungssituation, wie eigentlich immer in Verhandlungssituationen, sind Verhandlungen dann erfolgreich, wenn man die Position des Verhandlungsgegenübers erstmal akzeptiert, dass es die gibt. Ich komme an der nicht vorbei, ich muss die nicht mögen, ich muss die nicht richtig finden, aber ich muss akzeptieren, dass es die gibt. Und muss auf dieser Grundlage zu einer Feststellung kommen, wie verständigen wir uns denn? Und für uns gesellschaftspolitisch ist ja gerade diese Diskussion über Frieden und Sicherheitspolitik eine, die wahnsinnig polarisiert ist, in der wir Schwarz-Weiß-Kategorien aufmachen, aber nicht oder viel zu selten die Fähigkeit haben, zu akzeptieren, dass es auch eine legitime Position des anderen gibt, die mir vielleicht nicht gefallen muss, die aber, wenn ich mich in diese Logik mal hineinversetze, mir die Möglichkeit gibt, zumindest die Logik des anderen zu verstehen. Und insofern ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil du mir die Frage gestellt hast und das, auch das, worüber wir heute reden wollen, was ist eigentlich wichtig in dieser gesellschaftlichen und auch innerhalb unserer eigenen Organisation, Debatte über Frieden und Sicherheitspolitik zu akzeptieren, dass es unterschiedliche, zum Teil auch hart gegensätzliche Positionen in dieser Thematik gibt und dass wir am besten darüber reden können, wenn wir die Legitimität des anderen nicht in Frage stellen, scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Deshalb wollte ich da nochmal anknüpfen und sehe in deinem Nicken, dass du aus deiner eigenen Verhandlungserfahrung da einen ähnlichen Bezug zu hast.
Nee, ich glaube, wir haben zwei Sachen. Die eine Frage ist, wie gehen Konfliktparteien um? Ich meine, jetzt ein Tarifvertrag für einen 1000-Mann-Frau-Betrieb ist eine andere Auseinandersetzung, als wenn du sozusagen zwischen mit Armeen und sonstiges. Aber natürlich hast du auch bei den Tarifverhandlungen oft Arbeitgeber auf der anderen Seite, die erstmal wissen wollen, ist die IG Metall stark genug, im Notfall mir Ärger zu machen, wenn ich nicht mit denen verhandle.
Und du hast zwei Seiten, die sich erstmal nicht vertrauen.
Genau, oder ne, erstmal schaffen müssen, gerade wenn es nicht mehr da ist. So, ne? Und natürlich ist der Punkt bei Tarifverhandlungen, sage ich immer, und als IG Metall müssen wir sozusagen fähig für einen Konflikt sein. Also wir müssen arbeitskampffähig sein, wir müssen starke Belegschaften haben, gut organisiert sein. Aber wir müssen natürlich auch stark für einen Kompromiss haben, weil jeder Tarifvertrag ist am Ende ein Kompromiss. Und ein Stück weit, wenn ich das, wenn man das überhaupt so kann, aber wenn man es so tut, das in diesen militärischen Denke überträgt, ist natürlich auch die Frage, wie ernst nimmt mich jemanden, der selber im Moment sehr aggressiv sozusagen vorgeht, wenn ich nur sozusagen nett bin, frage, diplomatisch bin und eigentlich sozusagen sicherheitspolitisch keine Stärke habe. Das ist natürlich schon ein Thema, was uns ja nachher auch zu einem Thema Rüstung oder Ähnliches bringt. Du hast ja auch hier heute gesagt, in der Frage von dieser Unordnung, dass es da ja schon auch ein Stück weit eine Begleitung gibt, dass wir sagen, früher hatten wir sozusagen Klarheit, jetzt haben wir viel mehr, dass diese sogenannte regelbasierte Ordnung nicht mehr funktioniert. Kannst du das nochmal ein bisschen tiefer legen?
Ja, das, was, glaube ich, viele Menschen, das zeigen ja auch Umfragen, die an unterschiedlicher Stelle gemacht werden, ist, dass, wenn wir uns mal angucken, was macht die Welt eigentlich gegenwärtig so unordentlich, dann haben wir über einen Punkt gesprochen, das ist die Tatsache, dass wir weltweit mit einer Vielzahl von militärischen Konflikten konfrontiert sind. Dass diese militärischen Konflikte mit weiteren krisenhaften Entwicklungen einhergehen, sich zum Teil überlagern, weshalb es ja diesen Begriff der Stapelkrisen auch gibt. Also wir haben die Corona-Pandemie emotional eigentlich noch nicht verdaut als eine weltweite Pandemie. Wir wissen, dass es eine Klimakatastrophe gibt und die hat auch schon Wirkung. Und es gibt die militärischen Konflikte. So, und das ist das eine. Das zweite, wir stellen fest, dass die ursprüngliche Blockkonfrontation des Kalten Krieges, auf der einen Seite der sowjetische Block, auf der anderen Seite der USA geführte Block, der mit dem Prinzip der militärischen Abschreckung in Verbindung mit beiderseits vereinbarten Abrüstungsinitiativen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE Helsinki sind so die Stichworte damit, dass es so eine in dieser ja auch hochkonfliktuösen Situation, in der es durch Missverständnisse hätte schon zum weltweiten Atomkrieg kommen können, dass in der Situation wir nach 89, 90 gehofft haben, jetzt wird die Welt friedlicher und besser. So, jetzt wissen wir, die Welt ist gegenwärtig vor allem davon geprägt, dass der autoritäre Populismus zunimmt, dass autoritäre Regierungen zunehmen und dass es autoritäre Regierungen gibt, die liberal-demokratische Regierungen ablösen. Liberal-demokratisch jetzt nicht als FDP-Liberalismus, sondern als demokratische liberale Systeme, die sich von autoritären...
Meinst du im eigenen Land oder meinst du sozusagen auch
Polen? Also die früher hat es die PiS-Regierung gegeben, in Ungarn regiert seit vielen Jahren autoritär Orban. Wir haben autoritäre Populisten in Tschechien an der Macht, in der Koalition mit Rechtsextremisten und wir haben in der Slowakei einen Linkspopulisten an der Macht mit Fico. Das wiederum führt dazu, dass es in der Europäischen Union an vielen Stellen immer dort keine Einigung gibt, wo man Putin und Russland was entgegensetzen will. Das ist das eine. Das andere, dass wir in den USA mit dem Amtsantritt der Regierung Trump eine offensichtliche Auflösung einer bestimmten Form bisheriger Bündnis- und regelbasierter Politik haben, die immer doppeldeutig war und die auch
doppelmoralisch, auch.
Doppelmoralisch war. Also das, was jetzt, also wenn man sich die US-Presse anguckt zu Venezuela, stellt man fest, dass auch eine Zeitung wie die Washington Post, die nun inzwischen von einem der Tech-Milliardäre gekauft worden ist, aber dass die im Prinzip sagt, so wie wir damals gefeiert haben, dass Noriega in Panama entführt worden ist, ist jetzt Maduro entführt worden. Man kann über Trump vieles sagen, aber da hat er einfach so. Das heißt also, so eine Kritik, so ein Entsetzen, wie wir es hier auf der deutschen Ebene, wo es auf Erwartungen gibt, dass dies gegenüber der US-Regierung thematisiert wird, wird dort nicht so gesehen. Und wir stellen fest, dass es gegenwärtig, und das hat der Politikwissenschaftler, Philosoph Herfried Münkler in der Süddeutschen Zeitung am 4. Januar sehr klar gesagt, er hat das auf den Punkt gebracht, das Imperium schreitet voran. Und da argumentiert er, dass es im Prinzip die Vorstellung von Trump, von Putin, aber auch in China von Xi gibt, zu sagen, wir machen eine Aufteilung der Welt in Einflusssphären. Nur, dass es die Sowjetunion halt nicht mehr gibt und dass China groß geworden ist. Und das führt dazu nicht nur, dass sie sagen, dass Europa egal ist und die EU egal ist, sondern das Recht des Stärkeren setzt sich durch. Und dass wir ernsthaft im Jahr 2026 in Zeitungen uns ernsthaft über die Frage verständigen, ob die USA Grönland militärisch besetzen will und damit Dänemark, einen NATO-Mitgliedstaat, angreift, ist ein Stück weit unvorstellbar. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass es auf einer, Stichwort vergessener Konflikte, zwischen den beiden NATO-Ländern Türkei und Griechenland seit vielen Jahren immer wieder militärische Spannungen um einzelne Inseln in der Ägäis gegeben hat. Das heißt, das ist nicht völlig neu. Völlig neu wäre, dass das zum Ende der NATO führen würde, eine Befürchtung, die es ja seit langer Zeit gibt. Und all das ist sozusagen in der kumulierten Wahrnehmung all dem, was ich jetzt angedeutet habe oder ausgeführt habe und was gesagt, ich soll am besten kurz sein, an der Stelle musste ich mal ein bisschen länger sein, das, was viele Leute verunsichert, letzter Satz, 82% der Leute sagen, ob ich will oder nicht, ich muss mich mit internationalen Krisen beschäftigen. Und das beschäftigt mich auch in meinem privaten Alltag, führt übrigens dazu, dass auch ein relevanter Teil von Leuten, nämlich knapp 40%, zeitweise oder dauerhaft Nachrichtenkonsum vermeiden, weil sie sagen, ich halte das nicht mehr aus, ich kann das nicht mehr verarbeiten, emotional, was da gerade passiert.
Das Schreckliche an der Situation, die du schilderst, ist ja, dass es auch nicht morgen enden wird. Es ist ja auch dieser Wunsch, ich meine, das darf man ja nicht vergessen. Ne? Also auch in dieser Frage von Russland, NATO oder Ähnliches. Ich meine, wir hatten mal eine Situation, das ist eher die Diskussion war, ob Russland Mitglied der NATO wird. Es gab sozusagen den Russland-NATO-Rat oder NATO-Russland-Rat, dass man da, man hat gemeinsame Manöver gemacht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, mit dem Fall der Mauer der Fall des Eisernen Vorhangs, Zerfall der Sowjetunion, dass man seitdem ja quasi sich immer noch sozusagen gegnerisch, kriegerisch, feindlich gegenübergestanden hat. Nein, im Gegenteil, gab es ja viele Bewegungen, wo man sagt, man führt das ganz nah zueinander. Aber das war 20 Jahre, wenn überhaupt. Und seitdem geht es jetzt wieder radikal auseinander. Ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, der russische Präsident, zumindest in seiner ersten Präsidentschaft, hat eine europäische Rede im Bundestag gehalten, wenn ich richtig im Kopf habe, nach dem Motto von Lissabon sozusagen bis nach Volgograd, nach dem Motto, das ist Europa und wir müssen zusammenhalten. Das heißt, man versteht auf der einen Seite den Wunsch natürlich von uns Menschen, irgendwie war es gar nicht so schlecht. Irgendwie hat ja auch diese Diplomatie und dieses Abrüsten, Helsinki, Brandt, andere, Kohl reden, wie man will, aber am Ende des Tages hat es ja dazu geführt, dass wir sozusagen zu einem Miteinander, einem friedlichen Miteinander gekommen sind, in diesen harten Fronten. Und jetzt der große Wunsch ist, ja, warum kommt man denn jetzt nicht friedlich miteinander? Warum kann man jetzt nicht wieder sozusagen eher über Abrüstung, Diplomatie reden? Warum ist gerade so ein Moment Rüstung so wichtig? Spürst du das auch, dass dieser Wunsch da ist? Oder?
Den Wunsch gibt es auf jeden Fall und der ist ja auch nicht unberechtigt. Und auch das ist wichtig, zu den Ambivalenzen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und die wir auch akzeptieren müssen, gehört, Geschichte ist keine Einbahnstraße. Als 1963 die Kuba-Krise war, hätte keiner erwartet, da stand die Welt kurz vorm Atomkrieg.
Also für die Jüngeren, Wikipedia, Kuba-Krise, mal ja, kurz reingucken.
Den aber Film JFK. 13 Days. 13 Days, genau. Was, der, ja. Der spiegelt das auch noch mal ganz gut wider. Aber 6 Jahre später ist in Deutschland Willy Brandt zum Bundeskanzler gewählt worden, hat an der Schnittstelle der Blockkonfrontation, nämlich deutsch-deutsche Grenze, etwas eingesetzt, was wir heute noch in Deutschland als Entspannungspolitik assoziieren, die auch an Grenzen gekommen ist in einem gewissen Illusionismus, was Russland betrifft. Aber Geschichte kann sich verändern. Ich sage immer, als Ostdeutscher, als im September 1989 sich eine Handvoll Leute vor die Nikolaikirche in Leipzig gestellt hat, sind die davon ausgegangen, dass sie festgenommen werden, dass ihre Familie drangsaliert wird etc. Die hätten nicht gedacht, dass damit etwas einsetzt, was wir heute als friedliche Revolution, Mauerfall etc. assoziieren. Aber Mitte September, 14. September, haben die in Leipzig gestanden. Am 7. Oktober gab es die Proteste überall in der Republik. Mhm. Ein paar Wochen später ist Erich Honecker zurückgetreten. Am 9. November ist die Mauer gefallen. Ein Jahr später hat es die deutsche Einheit gegeben. Wer hätte denn das gedacht? Mhm. Und insofern, diese Situation, in der wir uns heute befinden, ist auch nicht das Ende der Geschichte. So wie die Hoffnung, dass nach 89, 90 alles schön wird, eben auch als Ende der Geschichte von Fukuyama beschrieben, nicht das Ende war. Und insofern, es ist völlig in Ordnung, dass Menschen sagen und dass wir uns auch selber wünschen, es soll aufhören, es soll besser werden. Und das ist ja auch der Antrieb, warum wir als IG Metall uns engagieren, warum wir in einer langen Geschichte der Gewerkschaftsbewegung auch eine Tradition mit uns tragen, weil wir wollen, dass die Welt besser, friedlicher, gerechter wird. Und insofern ist dieser Wunsch in Ordnung. Er darf nur nicht in so eine Form von Kurzschlussillusionismus, von wenn der eine jetzt das, dann das. Wobei auch hier vielleicht ein Widerspruch zu mir selbst, der Ukraine-Krieg könnte tatsächlich von einem Tag auf den anderen zu Ende sein, wenn Putin den Befehl geben würde, aufzuhören zu schießen. Das, so wie er den Angriffsbefehl gegeben hat. Aber die Welt ist trotzdem nicht so einfach, als ob es immer nur eine einzige Person bräuchte, damit die Welt besser wird.
Na, die Frage ist ja an der Stelle, glaube ich, gar nicht, ob der Krieg direkt vorbei oder die Auseinandersetzung vorbei wäre. Das ist, glaube ich, so, wenn beide Seiten, eine Seite, also in dem Moment sehr stark sozusagen Russland sich entscheiden würde, sagen, wir machen nicht mehr, ziehen uns zurück, fertig, dann würden wir keine kriegerische Auseinandersetzung
haben. Die Folgen sind trotzdem erstmal da, dass es diese Unsicherheit gibt, dieser Wunsch nach Stärke, dass man das, was man ja auch aus Gut.
Also ich selber Kriegsdienst verweigert, habe früher auch immer gesagt, Bundeswehr, nein, brauche ich nicht und Bundeswehr soll auch nicht in die Schulen. Das ist alles sozusagen, Militär ist fuibar. Sehe ich heute anders, muss ich ehrlicherweise sagen. Diese Gewissheiten der Vergangenheit kommen bei mir nicht mal eins zu eins an. Ich weiß, wie schwer mir das sozusagen zwischen Kopf und Herz und Bauch sozusagen geht, wenn ich das so ausspreche, dass ich da heute schon auch einen anderen Blick habe. Und für mich war es ja auch, wie ich Bezirksleiter wurde, gab es direkt danach eine Entscheidung über die Frage, wo ein entsprechendes Mehrkampfschiff gebaut werden soll. Dann war mal für mich zu klären, wie gehst du damit eigentlich um, dass du jetzt dafür kämpfen sollst, dass das eigentlich nicht außerhalb von Deutschland gebaut wird, sondern für uns und für mich. Und ich glaube, das ist etwas, was ich zumindest für die auch Fragen haben. Ich bewundere jeden, der klare Antworten an der Stelle, ja, nein, ich kann das nicht, bin da immer so hin und her gefangen. Aber ich sage, wenn wir eine Bundeswehr brauchen, und ich glaube, wir brauchen sie, die brauchten wir die damals, die brauchen sie auch heute noch mehr als vielleicht damals, dann muss sie auch gut ausgerüstet sein. Dann müssen unsere Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten oder da ihren Dienst tun, die besten, das ist auch unser Anspruch bei uns in den Betrieben, dass die Leute die besten Arbeitsmittel haben. Das ist natürlich da nicht anders. Wenn wir sie brauchen und bauen, dann sollten wir auch selber die Technologie und Fertigkeiten und Kenntnisse in unserem Land haben und es selber machen. Und wenn man wahrscheinlich sagt, zumindest war das damals die Antwort, das reicht nicht alleine nur für die Bundeswehr zu arbeiten, dann muss man das auch in einem breiteren Verbund, NATO, westliche Partner, alle, die sozusagen immer zur guten Seite gehören, auch wenn das heute sozusagen 6 Jahre später schon wieder in Bewegung gesetzt worden ist, was ist eigentlich die westliche Seite, die gute Seite oder ähnliches. So kann man das ja nicht mehr beantworten. Und das beantworte ich heute auch noch so. Und ich sage, wir brauchen eine gut ausgerüstete, ich will nicht immer gegen Aufrüstung sozusagen wehren, weil das finde ich von der Begrifflichkeit, ist das für mich eben einfach bauen, 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 egal ob man es braucht. Ich glaube, wir brauchen auch diesen europäischen Gedanken. Ich meine, wir können ja nicht von einem starken Europa reden. Wir brauchen eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Außenpolitik. Und dann brauchen wir natürlich auch eine gemeinsame europäische Beschaffung. Brauchen wir eine gemeinsame Stärke in Europa mit den Schwierigkeiten, die du beschrieben hast, dass Europa natürlich auch nicht mit einer Stimme spricht. Aber ich glaube, das ist ja etwas, was uns auch kämpfen muss, wo wir auch als Gewerkschaften weg müssen von diesem, sind es 2%, sind es 1,8%, sind es 3%. Oder jetzt 3,5% plus 1,5 für Infrastruktur, sondern eigentlich, was brauchen wir an Fähigkeiten, was brauchen wir auch im Kontext mit unseren europäischen Partnern? Ist das etwas, wo du was mit anfangen kannst? Oder?
Ich kann da total viel mit anfangen. Das Erste nochmal, weil wir haben vorhin ein bisschen Tarifverhandlungen, Friedensverhandlungen mal miteinander in Beziehung gesetzt. Du hast einen Punkt angesprochen, den ich ganz wichtig finde, weil du gesagt hast, Länder, die miteinander im Krieg standen, Bevölkerungsgruppen, die miteinander im Krieg standen, da gibt es tief sitzende Verletzungen, Traumata etc. Und eine Friedenslösung muss immer auch, und das ist ja das, was sie eben in ihrer Tragfähigkeit auch so schwierig macht, sie braucht erstens eine Akzeptanz in der Bevölkerung und sie braucht eben auch eine lange Zeit, um Vertrauen wieder aufzubauen, was eben durch einen militärischen Konflikt verloren gegangen ist. Und das macht, du hast es deutlich gemacht, Friedensverhandlungen nimmt in besonderer Weise schwierig, gerade auch in ihrer Wirkungsweise. Das Zweite, wir haben häufig eine Diskussion, weniger bei uns in der IG Metall, so nehme ich das wahr, als in der Gesellschaft, in der Friedenssicherung auf der einen Seite, ein Prä für Diplomatie und zivile Konfliktlösung und Landes- und Bündnisverteidigung als Gegensätze gesehen werden. Ich glaube, dass das ein Stück weit hergeholt ist. Natürlich nimmt es auch Bezug auf eine sehr, sehr starke Kriegsrhetorik, die wir auch in Medien, auch im politischen Diskurs wahrnehmen. Das Stichwort ist Kriegstüchtigkeit. Da gibt es einen relevanten Teil der Bevölkerung, sagt, so wie du das dargestellt hast, will das jetzt gar nicht wiederholen, Soldatinnen und Soldaten unserer Bundeswehr und der europäischen Armeen, der NATO-Armee, müssen bestmöglich ausgerüstet sein, um der Verteidigung eben auch Rechnung tragen zu können. Das ist was anderes als das, was so leichtfertig als eine Bevölkerung soll kriegstüchtig werden. Weil Bevölkerungsschutz, die Möglichkeit, als Gesellschaft resilient zu sein. Da gehen viele mit beim Begriff der Kriegstüchtigkeit, sagen viele erfahrungsgeschwängert vom Gefühl her, damit kann ich nichts anfangen. Und das ist aber, da auch sauber zu bleiben, auch Befürchtungen aufzunehmen etc., halte ich für einen wichtigen Punkt. Du hast das in den Widersprüchlichkeiten, vor denen wir stehen, so gut argumentiert, dass ich da an der Stelle gar nichts hinzufügen würde. Ein dritter und letzter Punkt, das ist das, was du angesprochen hast unter dem Gesichtspunkt des Prozentziels. Gewerkschaftstag, aber auch innerhalb der Gesellschaft gibt es viele die natürlich auch nicht ganz zu Unrecht feststellen, das 5%-Ziel ist ein politisch gesetztes Ziel, das auf einen Druck von der Trump-Administration und von Donald Trump in der NATO durchgesetzt wurde. Dahinter steckt nicht zuerst eine Argumentation, was brauchen wir denn für die Landesverteidigung, sondern 5% des Bruttoinlandsprodukts sollen ausgegeben werden. Und in der Situation haben dann die Verhandlungen hier in Deutschland zur Schuldenbremse etc. dazu geführt, dass eben Infrastrukturinvestitionen, auch Investitionen in öffentliche Sicherheit etc. mit hinzugekommen sind. Das ist etwas, was die Grünen eben dort hinein verhandelt haben, weil man sie für die Grundgesetzänderung an der Stelle brauchte. Insofern gibt es eine Skepsis gegenüber des Aufrüstungsziels als ein so prozentuales Ziel. Und es gibt eine Position, die ich für nachvollziehbar halte, die sagt, statt einem solchen Prozentziel zu fragen, was brauchen wir denn tatsächlich für die Verteidigung? Das ist wahrscheinlich mehr, als viele Leute sich wünschen würden, was wir für Verteidigung bräuchten. Aber es ist wie bei den Infrastrukturinvestitionen, bei den Bildungsinvestitionen ein Ansatz, der vom Bedarf ausgeht und nicht von einer reinen ein Stück weit abgekoppelten prozentualen Logik. Und
das führt uns ja zu Verteilungskonflikten. Das ist ja auch ein Thema, was so viele Kolleginnen und Kollegen von uns sozusagen ja bewegt, zu sagen, na gut, wenn da jetzt so viel Geld ins Schaufenster gestellt wird und in Rüstung ausgegeben wird, dann haben wir das für andere Stelle nicht. Das ist auch so, ich meine, jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden und auch die Frage von Schulden oder Steuern finanziert, sehr komplex, auch das bringt sich nochmal nach vorne. Aber wir spüren ja schon, dass ein Teil der Konservativen, der Arbeitgeberseite, der Liberalen ja jetzt schon sozusagen vorbereiten, na guck mal, das Geld wird nicht reichen in Zukunft, wir müssen sparen. Wäre es nicht richtiger auch zu sagen, Entschuldigung, in den 80er, 70er haben wir auch 4,5, 5, 6% an Rüstung gemessen am berühmten BIP ausgegeben. Damals war die Rente wesentlich höher als heute. Damals hatten wir auch noch ein Sozialsystem, wo man gesagt hat, man hat nach 3 Monaten, wenn ich es richtig im Kopf habe, Arbeitslosengeld bekommen. Und nicht wie heute, dass man erst mal 12 Monate arbeiten musste, auch auf einem höheren Niveau teilweise. Also das soziale Netz war viel stärker. Aber damals war auch, glaube ich, die Umverteilung viel stärker. Also wäre es nicht auch sinnvoll, wenn man sagt, wir können nicht die Augen vor dieser Auseinandersetzung, die hoffentlich nie kommt, aber die wir uns vorbereiten müssen, dass sie eben auch nie kommt, verschließen. Man muss damit auch mehr Ausgaben für Rüstung, unter den Aspekten, wenn wir nicht alles wiederholen, was wir gerade gesagt haben, gegebenenfalls akzeptieren. Aber wir akzeptieren nicht, dass das auf Lasten von Sozialsystemen geht und deswegen sowas wie Umverteilung nochmal stärker ins Schaufenster zu stellen.
Also wenn der Bezirksleiter Küste mit dem IG Metall-Kollegen die rhetorische Frage stellt, ob wir Verteilungsgerechtigkeitsdiskussionen aufmachen müssen in so einer Situation, ist das ja ein Stück weit eine rhetorische Frage, mit der du ja das Feld öffnen willst, in welche Richtung müssen wir denn in der Sache gehen, weil klar ist, dass wir uns da einig sind. Die Schere gesellschaftlich geht auseinander zwischen Arm und Reich. Wir dürfen, das ist ja die Folie, auf der wir das, was du gesagt hast, wo ich dir natürlich völlig zustimme, diskutieren. Die 5 reichsten Familien in Deutschland haben so viel Vermögen wie 40 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger zusammen. Das muss man sich nochmal klar machen.
Und wenn das ist die Hälfte der Menschheit.
Die Hälfte der Bundesbürger.
Unserer Bevölkerung, nicht genau. Der Menschheit.
Ja. Unserer Bevölkerung. So, das heißt, 5 Unternehmensfamilien haben so viel wie die Hälfte der bundesdeutschen Bevölkerung. Und vor dem Hintergrund ist natürlich jede Diskussion berechtigt, wie breit sind die Schultern, die was zu tragen haben. Und wenn wir auf der einen Seite sagen, es gibt eine Prioritätensetzung und zu der Priorität gehört, ob wir das jetzt wollen oder nicht, die Notwendigkeit, mehr für Verteidigung auszugeben, dann müssen wir auch sehen, wie wir diese Ausgaben bewältigen, ohne dass sie beim Sozialstaat, bei Bildung, bei der öffentlichen Infrastruktur dazu führt, dass dort gespart werden muss, weil das Geld letztlich in Rüstungsausgaben als tote Ausgaben, die keine Wirtschaftswachstum aus sich heraus bringen, investiert werden. Und da gibt es Instrumente, über die wir wissen. Es wird in diesem Jahr eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zur Erbschaftssteuer kommen. Der Sachverständigenrat der Wirtschaft, ein Beratungsgremium, die sogenannten Wirtschaftsweisen, haben sehr klar vorgelegt, welche Schritte bei der Erbschaftssteuer gegangen werden müssen. Die Vermögenssteuer ist abgeschafft worden. Die kann wieder eingeführt werden. Du bist selber mit einem Vorschlag in die Öffentlichkeit gegangen im September, hast gesagt, wenn wir eben eine staatlich induzierte Aufrüstung haben, die bei privaten Konzernen, nehmen wir jetzt mal eins wie Rheinmetall, zu Übergewinnen führt und wir wissen, dass in der Energiekrise Übergewinne abgeschöpft worden sind als eine europäische Entscheidung, dann ist das ja ein Instrument, das in den Jahren 2022, 2023 eingeführt worden ist. Das ist erst vor kurzem gewesen. Das heißt, diese Einnahmen müssen wir uns anschauen.
Ich wollte, wenn ich den, kurz reingehen darf, da habe ich viel positive Rückmeldung bekommen, weil es auch ein Stück weit diese Spannung sozusagen rausgenommen hat zwischen denen, die sagen, ja, wir müssen sozusagen jetzt viel mehr in Rüstung machen und das ist richtig und wichtig und trotzdem bin ich Gewerkschafterin und Gewerkschafter und denen sagen auf gar keinen Fall und es, ne, Frieden schaffen ohne Waffen, das ist sozusagen das Nonplusultra und alles andere geht's nicht. Aber an der Stelle waren wir sozusagen gemeinsam, da war so eine gemeinsame Klammer da. Und das hat auch sozusagen an vielen Stellen auch immer geholfen. Es gab nur einen Vorwurf, den fand ich sozusagen sehr, sehr interessant, weil ich dann doch mal, ich habe wenig Zuschriften, kleiner Wunsch, schreibt mir gerne, aber wo dann doch mal ein, zwei sich gemeldet hatten so und gesagt haben, naja, aber Daniel, wenn du jetzt sowas forderst, dann akzeptierst du doch, dass sozusagen Rüstung immer mehr gemacht wird und so weiter. Ich habe dann zurückgeschrieben und gesagt, ey Leute, passt mal auf. Es heißt ja, wenn ich eine Vermögensteuer fordere, heißt ja auch nicht, dass ich akzeptiere, dass es, wie gesagt, dass du sagst, die Hälfte der Bevölkerung sozusagen gerade mal so viel hat wie diese von dir benannten fünf Familien. Also am Ende des Tages heißt ja auch nicht, wenn ich etwas besteuern will oder wenn ich es abschöpfen will, dass ich das akzeptiere, sondern am Ende des Tages muss ich wahrscheinlich im Moment akzeptieren, dass die Situation so ist, wie sie ist. Ich meine, wir machen ja als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ja unseren Job nicht im luftleeren Raum, sondern wir müssen immer mit den Klötzchen, die uns hingestellt werden, sozusagen arbeiten, hoffen, dass wir bessere kriegen, dafür arbeiten, dass wir andere kriegen, aber wir machen uns die Welt ja nicht, wie sie uns gefällt, sondern im Endeffekt ist es Realpolitik, Gewerkschaftspolitik ist Realpolitik mit einem klaren Ansatz. Wir wollen friedliches Miteinander in Deutschland und in der ganzen Welt und davon kommen wir nicht weg.
Und insofern werden wir diese Debatte ja auch führen und es ist eine hoch ideologisierte Debatte, die über den Sozialstaat geführt wird. Und wir sehen an unterschiedlichen Stellen, dass mit Argumenten, die seit Jahrzehnten immer wieder vorgetragen werden, die wir auch aus den 90er und aus den 2000er Jahren kennen, versucht wird, Front gegen den Sozialstaat zu machen, in dem auch Deutschland schlecht geredet wird, die wirtschaftliche Situation Deutschland, kranker Mann Europas etc. Und ich glaube, auch in dieser Diskussion eine ökonomische Rationalität hineinzubringen und gegen ideologische Argumente, auch vor allem der Arbeitgeberseite der Konservativen, vorzugehen, erscheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Und im Übrigen auch an dieser Stelle mal quer zu anderen politischen Diskussionen, die wir ja vielfach führen, rechts, links etc., zu sagen, es gibt ein Gerechtigkeitsthema, bei der zwei Drittel der bundesdeutschen Bevölkerung in allen Umfragen, die es dazu gibt, sagen, sie sind der festen Überzeugung, dass in diesem Land nicht gerecht zugeht. Und mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist der festen Überzeugung, dass es der nachfolgenden Generation schlechter gehen wird als der gegenwärtigen. Und an der Stelle als Gewerkschaft zu sagen, durch Verteilungsgerechtigkeit mehr Gerechtigkeit herzustellen und Wege zu öffnen, dass es der nächsten Generation eben so gut geht, dass es keine Angst um Rente etc. geben muss. Das ist unsere Aufgabe, die wir machen müssen, gerade in einer Situation, in der es eine zugespitzte Verteilungsdiskussion gibt und in der wir uns aber eben auf bestimmte Argumente der Arbeitgeberseite, der Konservativen nicht einlassen, sondern von der Tanzfläche runtergehen und unsere eigene Musik aufmachen.
Apropos eigene Musik, wird mit dem Blick auf die Uhr, und ich glaube, das ist ein Thema, das ist gerade die Diskussion, ich sage, ist begonnen, wir müssen Räume schaffen, ja, das ist alles richtig. Und sie wird auch nicht morgen fertig sein, weil, wie gesagt, wir haben keinen Tarifvertrag, der endet, wir haben keinen, jetzt brauchen wir eine Forderung und dann kann man sich auf irgendwas einigen, sondern das ist viel, wo wir...
Ich fürchte, das Thema wird uns noch eine Weile halten.
Ja, und ich glaube, wir müssen auch miteinander viel aushalten, ja. Aber mit einem Punkt, dass ich neben jedem normalen Menschen, den ich erwarte, aber natürlich erst recht jede Gewerkschafterin und Gewerkschafter, ist für Frieden. Also ich kenne keinen, egal wo er arbeitet, was seine Biografie ist oder sonst was, der sagt, Krieg ist eine tolle Sache und ich bin nicht für den Frieden. Im Gegenteil, wir streiten darüber, wie kommen wir dahin, was ist das, was wir tun müssen, um diese Sicherheit auch zu haben, dass Frieden sozusagen funktionieren kann. Ja, und deswegen ärgert mich eine Sache, ja.
Ja, lass mich nur an der Stelle, weil du gesagt hast, jeder Gewerkschafter, weil das ja auch in unserer historischen DNA liegt.
Ist so.
Also wir wissen historisch als Gewerkschaft aus einer Bewegung heraus, die ja immer klar war, es sind die einfachen Leute, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die Ärmsten, die entweder als Erste an die Front müssen oder die vom Krieg am meisten betroffen sind. Und weil wir als IG Metall beispielsweise nicht nur eine deutsche Gewerkschaft sind, sondern in Industry All, in einem europäischen, in einem globalen Verband sind, der jetzt in diesem Sommer erst in Australien den Weltkongress gehabt hat, wo dann eben auch deutlich wurde, unter welchen Arbeitsbedingungen in anderen Ländern in unseren Branchen gearbeitet wird. Das ist unsere DNA, da kommen wir her. Und deshalb sagen wir, wir sind nicht nur für Frieden, sondern wir sind für Frieden, weil wir diese Welt solidarischer und gerechter machen wollen. Und dieser Dreiklang, der kann uns an vielen Stellen zusammenbringen. Der muss aber eben tagespolitisch übersetzt werden, so wie du das bei der Übergewinnsteuer für Rüstungsunternehmen mal ganz klar gemacht hast, als nur so ein kleines Beispiel. Aber das ist unsere Tagesaufgabe. Die hat aber, wenn viele Menschen in der Tagesaufgabe das Richtige tun, dann eben auch eine große Wirkung.
Ja, und deswegen wollte ich nochmal die Klammer schließen an einer Stelle, die uns ja auch oft sozusagen begegnet, wo ich einfach auch finde, man darf die Gesellschaft, aber auch unsere Kolleginnen und Kollegen nicht hinter die Fichte führen. Verarschen wollte ich jetzt nicht sagen, aber jetzt habe ich es doch gesagt. Weil natürlich so ein bisschen ja manche sagen, naja, wenn wir jetzt Rüstung hochfahren, dann ist das ein tolles Wirtschaftsprogramm. Dann sage ich, Leute, das ist doch nicht unsere Antwort. Also wir haben ja nicht Rüstung in dem Sinne, na, endlich haben wir Wachstum und Rezession ist vorbei, sondern wenn es Rüstungsausgaben gibt, dann macht man die, weil das, was wir eben diskutieren, weil es eine Notwendigkeit gibt, in Sachen zu investieren. Aber man soll dann nicht den Leuten erzählen, das ist ein tolles ein toller Wachstum, den wir dann sozusagen kriegen können. Der zweite Punkt, der uns auch oft ja sozusagen begegnet, ist sozusagen die Rüstung. Das wäre ja jetzt die neue Beschäftigungschance für die Bereiche, wo es gerade sozusagen schwächelt, beziehungsweise wo große Abbauprogramme sind. Also ich finde, da darf man den Menschen auch kein A von O sozusagen erklären, sondern man muss deutlich sagen, das eine ist das eine, das hat mit dem anderen nichts zu tun. Man kann dafür oder dagegen sein, aber man muss jetzt nicht irgendwie weiße Salbe drauf tun und sagen, oh, das ist ja alles ganz toll. Weil A, kann es das gar nicht leisten und B, wäre das gar nicht die Aufgabe. Weil alle wären ja dann froh, wenn wir das morgen nicht mehr brauchen würden, weil wir wieder friedlicher miteinander in der Welt leben.
Du hast absolut recht und will das nur noch um einen Punkt ergänzen. Klar, an dem einen oder anderen Standort kann eine Situation eintreten, in dem beispielsweise durch Rheinmetall ein Unternehmen, das ansonsten an einem Standort keine Perspektive gehabt hätte, von Rheinmetall übernommen wird und auf einmal gibt es dort wieder eine Beschäftigungsperspektive.
Aber es ist ja kein gewerkschaftliches Projekt, wo
genau,
wir sagen...
Genau, das ist erstmal eine objektive Situation, die gibt es.
Genau.
Aber und natürlich werden wir an der Stelle immer dafür sorgen, dass es dann dort gute Arbeitsbedingungen gibt. Aber das Geld, das für Aufrüstung ausgegeben wird, sind zunächst in relevantem Maße tote Ausgaben. Wenn man dasselbe Geld in dem Bereich Forschung, Entwicklung, in zivilen, technologischen, innovativen Punkten eingesetzt würde, wäre die wirtschaftliche Entwicklung deutlich stärker. Das sagen unterschiedlichste.
Es wäre auch gerechter, wenn es zum Beispiel für Bildung, ja, Soziales ausgeht.
Ja, selbstverständlich. Und das Weitere ist, und das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, und da sagen auch viele Leute zu Recht, diejenigen, die immer sagen, das wird doch sowieso nicht passieren, das darf auf keinen Fall etc. Wir haben mal gesehen, wie in einer ganz konkreten Situation in sehr kurzer Zeit alle der Wächterrat der Schuldenbremse, die immer dafür gesorgt haben, dass da nie was passieren darf, ja, die Tempelritter der Schuldenbremse, das auf einmal völlig ausgesetzt haben. Da sagt ein relevanter Teil der Bevölkerung, wenn das dort geht, warum geht das nicht bei Bildung? Warum geht das nicht bei öffentlicher Infrastruktur? Es scheint doch zu gehen. Und da will ich nur sagen, das eine gegen das andere zu stellen, muss man gar nicht machen, sondern man muss nur sagen, diejenigen, die immer sagen, there is no alternative, da gibt es keine Alternative zu. Und das sind meist die Arbeitgeber und die Konservativen. Da muss man sagen, stimmt nicht, das haben wir dort gesehen, dann geht es auch bei den Punkten, die uns als IG Metall wichtig sind.
Zum Abschluss vielleicht noch zwei Sachen. Ich glaube auch, dass wir akzeptieren müssen, dass es eben bei manchen Dingen auch zwei oder drei Antworten gibt. Und dass es nicht nur eine Wahrheit gibt. Und dass trotzdem manche Sachen nicht gerechtfertigt sind. Also selbst wenn ich akzeptieren würde, dass die NATO zu nah an Russland aus russischer Sicht sozusagen gekommen ist, dann rechtfertigt es immer noch nicht sozusagen, dass ich ein freies Land überfalle. Oder wenn ich sage, Venezuela, Maduro, also es war kein Friedens und es war auch jemand, der keine freien Gewerkschaften und so mit seinem Volk, ich bin da kein Experte, aber das, was ich gesehen habe, würde ich sagen, ist jetzt nicht so, wo ich sage, warum lebe ich nicht in Venezuela?
Trotzdem progressive Vorstellungen eines demokratischen Sozialismus sind dort nicht umgesetzt worden.
So, und trotzdem rechtfertigt es auf gar keine Art und Weise, dass man imperialistisch, nur weil man das Öl will, sozusagen quasi einen Staatsstreich von außen sozusagen durchführt. Oder auch da, ich weiß, Glatteis und ganz übel, aber selbst sozusagen dieser fürchterliche Überfall sozusagen von der Hamas, der Terroranschlag auf Israel, und ich war oft in Israel, ich war auch in der Westbank sozusagen, und ich habe da eine Vorstellung davon, wie Menschen sozusagen da gelebt haben. Das ist trotzdem keine Rechtfertigung sozusagen für eine Massenzerstörung des Gazastreifens mit dieser Zivilbevölkerung. Und da sozusagen zu akzeptieren, dass es auch zwei Wahrheiten gibt, die aber trotzdem nicht das eine sofort sozusagen rechtfertigen, das ist etwas, was wir, glaube ich, so in so einer Diskussion auch nochmal für werben müssen, dass Leute ja quasi auch die zweite oder dritte Wahrheit sehen und damit auch gut in die Debatte kommen.
Als am 7. Oktober 2023, am Tag des Anschlags, dieses Terrorangriffs der Hamas auf Israel, darf man ja nicht vergessen, das war die größte Zahl ermordeter.
Ich saß da, das war am Samstag. Ich saß und meine Frau kam runter, was machst du denn da? Ich saß vor diesem Fernseher, weil, wie gesagt, dieser ganze Bereich, für beide Bereiche, sowohl Palästinenser als auch, ich bin mit dem Palituch, sind wir sozusagen durch die Westbank gelaufen. Auf der anderen Seite haben wir sozusagen mit der israelischen Gewerkschaft sozusagen gemeinsame Seminare gemacht.
Also, am 7. Oktober 2023 hat in Erfurt auf dem Domplatz eine Solidaritätskundgebung stattgefunden, an der hat der Verein der palästinensischen Community in Thüringen mit teilgenommen.
Stimmt.
Und das war für mich deshalb wichtig, weil die jüdische Gemeinde und dieser Verein der Palästinenserinnen und Palästinenser über viele Jahre über die unterschiedlichsten Situationen immer in einem Austausch, das sind Exil-Palästinenser, in einem Austausch miteinander standen. Und wir sollten jetzt am Ende dieses Podcasts die Gesamtdiskussion Israel-Palästina nicht aufmachen. An dem Konflikt lässt sich aber zeigen, dass es über viele, viele Jahrzehnte ein Teil von einer Friedensbewegung gibt, die tatsächlich versucht, über all die unterschiedlichen Spannungssituationen heraus eine Form von Dialog zu machen. Das ist das, was du angesprochen hast. Und Dialog heißt, und das haben wir in der Mitte von unserem heutigen Gespräch ja auch schon mal festgestellt, heißt zu akzeptieren, dass es ein mir gegenüber gibt, das eine andere Meinung hat als ich. Und dass es aus bestimmten Gründen, die ich nicht teilen muss, zu dieser Auffassung gekommen ist. Und eine gute Möglichkeit, und nicht nur im Thema Frieden und Sicherheitspolitik, sondern in den unterschiedlichsten Themen, die uns im Nachbarn, beim Garten, im Betrieb und so weiter auf die Palme bringen oder wo man vermeidet, überhaupt mit jemandem im Verein zu reden oder so, ist, dass es hilft, sich darüber mal zu verständigen, wo sind wir uns denn eigentlich einig? Du und ich, wir haben an vielen Stellen heute festgestellt, dass wir mehr Einigkeiten als Uneinigkeiten haben. Aber selbst wenn wir an bestimmten Punkten eine wirkliche Differenz hätten, wären wir, glaube ich, in der Lage, erstmal zu sagen, okay, aber wo sind wir uns denn, wo haben wir denn eine gemeinsame Auffassung? Du hast vorhin den schönen Satz gesagt, als Gewerkschafter und Gewerkschafterin sind wir für Frieden. Wie wir dann zu Frieden kommen, ist ein komplizierter Weg. Da wird es viele widersprüchliche Auffassungen geben. Aber erstmal festzustellen, Daniel Friedrich, Benjamin Hoff sind sich miteinander an bestimmten Punkten einig. Und diese Einigkeit kann uns auch über Differenzen tragen. Diese Form von Kultur der Akzeptanz des Gegenübers scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Und dein Podcast trägt ja dazu bei. Deshalb war ich total gern Gast bei dir heute.
Benjamin, vielen Dank, dass du da warst. Wie gesagt, wir könnten wahrscheinlich bis morgen früh durchreden. Und wahrscheinlich irgendwann schalten die Leute ab, weil sie sagen, es ist aber genug gesagt. Aber wir freuen uns natürlich über jede Diskussion, die auf diesem, mit diesem Pathos stattfindet, eher mal zuzuhören, sich zuzuhören, wohlwollend miteinander umzugehen, was nicht sozusagen heißen soll, dass man keine Meinung hat oder dass man nicht auch für seine Meinung streitet.
Schöner Streiten ist.
Aber nach vorne raus eben auch zu sagen, ey Leute, pass auf, wir müssen gucken, wie wir diesen Laden zusammenhalten. Und am Ende des Tages streiten wir für eine friedlichere Welt. Das tun wir. Vielen Dank, dass du da warst. Und wer eine Rückmeldung gibt, seid auch wohlwollend mit uns. weil auf der anderen Seite können wir nicht sagen, wir wollen drüber reden. Und am Ende des Tages wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Also, schön, dass ihr da wart. Eins hast du noch?
Eins habe ich noch. Wer mich häufiger mehr hören will, kann in den befreundeten Podcast Kunst der Freiheit hineinhören. Das ist der Podcast, den ich mache und den ich genauso empfehlen will wie alle diejenigen, die noch nicht oder heute zufällig das erste Mal bei Küstentalk reingehört haben.
Also, auch das haben wir jetzt drin. So machen wir weiter. Ich habe gerade das Signal bekommen, dass die Tagung weitergeht, weil wir haben es jetzt hier parallel aufgenommen. Wir müssen jetzt sofort wieder ins Plenum. Bleibt gesund und munter. Bis dann, euer Daniel Friedrich und
Benjamin Hopp.
Tschüss.
Ciao.